Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch in der Dezemberfolge. Das bedeutet, wir hatten schon 11-mal das Vergnügen, hier für, mit und im Radio Siegen eine Folge aufzunehmen. Richtig coole Sache. Generell war das Jahr ziemlich gut. Fabian, was sagst du? Moment, eigentlich sollte ich heute nicht Fabian, sondern eher Monchichi sagen.
Ja, ich sehe aus wie so ein Haubentaucher. Meine Frisur, die hat unter der Mütze ein bisschen gelitten. Ja, das Jahr war fantastisch. Ich habe eben schon zu dir gesagt, heute kam so dieses Spotify-Rap so zum Anfang so ein bisschen rein von den Leuten. Wir sehen einfach, wie wir dieses Jahr gewachsen sind. Das hat natürlich auch mit dem Radio Siegen-Ding hier zu tun. Ja, also volle Dankbarkeit an Radio Siegen, an die neu gewonnenen Hörerinnen und Hörer und natürlich auch an die treue Base, die schon von Anfang an da ist. Ihr seid einfach die Geilsten. Danke, dass ihr uns das Jahr so schön gemacht habt und auf, dass wir das nächste Jahr noch ein bisschen schöner machen.
Genau so sieht's aus. Ja, richtig cool. Vor einem Jahr hätten wir uns das nicht vorstellen können, hier fest etabliert dabei zu sein und auch live zu gehen und so weiter und so fort. Es ist schon der Wahnsinn, also für unser Alter eigentlich ein bisschen zu viel des Ganzen, aber ich glaube, wir nehmen das ganz gut und stecken das ganz gut weg. So fit sind wir dann doch noch.
Ja, ich würde gern mehr, also ich würde häufiger gerne live gehen. Das ist natürlich mit dem normalen Alltag häufig nicht so vereinbar. Wir hatten ja so ein bisschen das Streitgespräch, ob wir es darstellen können, zumindest einmal im Monat irgendwo zu sein. Das würden wir von den Anfragen her schaffen, aber selbst das ist in den Sternen, sodass wir halt sagen, ja, so zwischen 8 und 12 Auftritten im Jahr sind realistisch. Da müssen wir uns noch ein bisschen streiten, wie viele es dann werden. Aber ja, mehr. Ich habe jetzt gelesen, Alexander Stevens, bekannter Strafverteidiger und auch True Crime Podcaster, hat alleine mit seinem einen Podcast nächstes Jahr, wie war das, 60 Auftritte. Und er hat irgendwie 2 oder 3 Podcasts und ist Strafverteidiger. Ich glaube, der Tag dieses Mannes hat 50 Stunden.
Ja, also irgendwie, irgendwas muss zum Opfer fallen, glaube ich, an der Stelle auf jeden Fall. Ich sag mal so, wenn die kosmischen Kräfte dazu führen sollten, dass wir aus irgendeinem Grund das hier noch professioneller im nächsten Jahr angehen zu können, dann wäre es aber dennoch so, dass wir, glaube ich, unsere Hauptberufe immer noch so gerne machen würden, dass es schwerfallen würde, da irgendwie auch einen Stift liegen zu lassen. Also insofern ist es irgendwie beides ganz cool.
Ja, ich liebe meinen Hauptberuf, wie du ja auch, und das steht überhaupt nicht zur Debatte, also egal, wohin die Reise geht. Aber alleine, dass man über solche Dinge nachdenkt, jetzt irgendwie ist schon total surreal, ne? Dass man sagen muss, okay, wenn es so weitergeht mit dem Wachstum, dann kommt sich das vielleicht wirklich ins Gehege im nächsten Jahr. Das ist ja schon total surreal.
Komplett absurd, wirklich komplett absurd. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, ich weiß zumindest für die heutige Folge schon mal, was das Thema sein wird. Und an dieser Stelle gehen schöne Grüße raus an eine Zuhörerin, die zumindest mich auch bei unserem letzten Live-Event angesprochen hat und uns mal gefragt hat, ob wir diesen Fall machen können. Und jetzt ist es tatsächlich soweit und wir werden ihn heute präsentieren.
Ja, tatsächlich sprechen wir über einen Fall, der hier im Siegerland damals tiefe Spuren hinterlassen hat. Einen Fall, den ich vor mir hergeschoben habe aufgrund seiner unerfreulichen Natur und auch der Tatsache, dass es unheimlich schwer ist, aufgrund der vergangenen Zeit einfach Informationen zu finden. Allerdings habe ich mich da jetzt durch die Archive von der Siegener Zeitung gelesen, also auch großer Dank an die Siegener Zeitung, dass die alles so wunderbar archivieren und auch zugänglich machen, sodass da doch ein Gesamtbild formbar war, was da so alles passiert ist. Ja, wir sprechen über den Fall El Medina, ein Fall, der sich sehr, sehr häufig gewünscht wurde, speziell für dieses Format, ein Fall, der mich damals auch so in meiner dorfkindlichen Naivität total erschüttert hat, muss ich sagen. 1996, da waren wir 14, beziehungsweise du noch 13, als es geschehen ist, aber und ich gerade 14 geworden.
Musst du das jetzt in aller Öffentlichkeit sagen? Er meinte 4.
Ja. Und ja, das war für mich so der Weckruf, das war für mich so das erste Mal, dass mir ins Bewusstsein gerückt ist, dass auch Kinder tatsächlich Opfer von Verbrechen werden können. Das hatte ich vorher so in meiner, ja, wie gesagt, dorfkindlichen Naivität gar nicht so auf dem Schirm. Dazu kommt natürlich, dass die Leiche des kleinen Mädchens damals ganz in der Nähe meiner Schule gefunden wurde. Ich bin damals in Burbach auf die Realschule gegangen und der Fundort war in Burbach-Walbach, also ja, so einem Ort, der für mich so zu dieser unschuldigen Alltäglichkeit irgendwie dazugehört hat bis zu diesem Moment.
Ja, also irgendwie habe ich jetzt schon Angst davor, den Fall zu hören. Tatsächlich nimmt mich sowas mit Kindern auch immer ganz extrem mit. Ich kann mich selbst nicht an diesen Fall erinnern. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ich solche Dinge auch immer relativ gut ausblenden kann. und vielleicht auch in meinem Kopf zu viel Kirmes los war in dem Alter, als dass ich mir das alles bis heute gemerkt hätte. Aber nun ja, heute stehen wir es mal gemeinsam durch und ein bisschen Sorge habe ich schon.
Ja, wir springen in den Februar 1996. Das kleine Mädchen El Medina, um das es heute geht, ist 6 Jahre alt. Sie ist Tochter kosovarischer Flüchtlinge. Sie lebt mit ihren Eltern im Seilereiweg. Das ist so eine geschleifte Straße in der Fludersbach quasi, unweit von dem dortigen Kauflandmarkt.
Den es jetzt nicht mehr gibt übrigens.
Den es nicht mehr gibt. Denn diese Straße, die bildet so das Endstück der Fludersbach quasi. Also am Ende der Straße, da beginnt dann so ein Wiesenstück und es geht in den Wald und da steht so ein einsames Fachwerkhaus, so ganz idyllisch. Und immer wenn ich da früher vorbeigekommen bin, dachte ich, da würde ich gerne wohnen, weil das so stadtnah und trotzdem so dörflich irgendwie ist. Ne? Ja, El Medina lebte damals mit ihren Eltern in einer Flüchtlingsunterkunft, die da im Seilereiweg aufgebaut wurde aufgrund der Spannungen in Ex-Jugoslawien. Und ja, hat sich offenkundig ganz gut eingelebt, wurde so als fröhliches Kind beschrieben. Wie gesagt, es gibt da aufgrund der doch sehr eingeschränkten zeitgenössischen Berichterstattung kein so umfassendes Bild. Zu manchen Sachen werde ich auch Fragen offen lassen müssen. Dazu komme ich dann später.
Okay, Fragen offen lassen vermutlich, weil es das Material nicht hergibt.
Ja, weil manche Dinge auch einfach nicht kommuniziert wurden, beziehungsweise vielleicht auch der Polizei selber nicht bekannt sind. Ich werde das kennzeichnen im Laufe des Podcasts. Es ist der 2. Februar 1996. Die kleine El Medina kommt nicht aus dem Kindergarten nach Hause und relativ schnell beginnt eine relativ große Suche. Viele Siegerner und Siegnerinnen solidarisieren sich mit der Familie des Kindes und gehen so privat auf die Suche. Die Freundinnen und Freunde aus dem Kindergarten und ihre Eltern suchen. Es gibt Presseaufrufe und ja, ein Foto der Kleinen, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, verschmitzt guckendes, dunkelhaariges Mädchen in so einer roten Jacke, das geht halt so rum, so als Suchbild. Und ja, Siegen ist quasi vereint in dieser Suche nach El Medina. Es ist natürlich damals auch nicht alltäglich, dass so ein kleines Kind verschwindet. Und 6 Jahre, da macht man sich halt sehr viel Sorgen. Da weiß man dann auch, dass höchstwahrscheinlich irgendwas passiert sein muss, wenn sie nicht nach Hause kommt.
Wenn du sagst, dass sie nicht nach Hause gekommen ist, bedeutet das, dass sie alleine ging?
Genau, das bedeutet, dass sie alleine ging. Da muss zum damaligen Zeitpunkt eine Kindertagesstätte auch im Seilereiweg gewesen sein, also unweit dieser Flüchtlingsunterkunft. Ich kann leider nicht mehr nachhalten, wie weit der Weg genau gewesen ist, aber es kann kein besonders langer Weg gewesen sein.
Okay, also mach mal weiter. Ich denke mir natürlich gerade was.
Ja, Freundinnen und Freunde werden befragt, ob sie vielleicht dann da gegen Absprachen noch irgendwo mit nach Hause gegangen ist. Das ist aber relativ schnell natürlich verneinbar. Es gibt Aussagen, die sie in einem in der Nähe gelegenen Markt, also Kaufmarkt gesehen haben wollen, mit einem blonden Mädchen, das aber nicht identifizierbar war. Da ist dann so die Frage, gibt es vielleicht irgendeine Freundin aus diesem Bereich Fludersbach, Winchenbach, den die Eltern, das die Eltern nicht kannten, irgendeine Freundin, die man so nicht auf dem Schirm hatte. Oder wurde vielleicht irgendein gleichaltriges Kind benutzt, um sie gegebenenfalls in eine Falle zu locken. Also die Überlegung hat tatsächlich auch eine Rolle gespielt. Allerdings konnte das nicht verifiziert werden, also diese Sichtung und diese Person.
Ja, okay.
Die Suche erstreckt sich dann auch erstmal auf diesen Bereich Winchenbach, Fludersbach und Lindenberg. Da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Meine Oma hat damals auf dem Lindenberg gewohnt. Das war auch so eine Gegend, die für mich so ja zur Kindheit und zur Jugend dazugehört hat. Und ich erinnere mich an diese Suche noch recht gut. Ja, die führen allerdings nicht zum Erfolg. Auch die Aufrufe in der Presse, in der lokalen Presse führen nicht zum Erfolg. Es ist dann letzten Endes ein Zufall, der das Mädchen oder der über das Schicksal des Mädchens dann Auskunft gibt. Spaziergänger finden die Leiche der kleinen El Medina in Burbach-Walbach in einem Waldstück.
Burbach-Walbach ist doch noch ein gutes Stück weiter, oder nicht?
Ja, das ist so von diesem Bereich Fludersbach-Winchenbach aus. Wenn du mit dem Auto fährst, dann bist du über Oberstdorf-Röttgen und Willensdorf, ich mal, und Gilsbach. Dann bist du so in einer Viertelstunde ungefähr da.
Okay.
Das ist jetzt nicht irgendwie eine Riesendistanz, die man da zurücklegen muss. Ja, schnell ist klar, das Mädchen ist tot. Also es ist der 9. Februar, eine Woche nach dem Verschwinden. Da zerschlagen sich also die Hoffnungen der Familie, die Kleine wiederzufinden. Und schnell wird leider auch klar, dass wir es hier mit einem Sexualmord zu tun haben. Das Mädchen wurde offensichtlich auf alle nur erdenklichen Arten missbraucht. Also ich führe das nicht näher aus. Und auch in einer Art und Weise, dass die Polizei damals hat verlauten lassen, dass es grausam missbraucht wurde. Also es gibt da keine genaueren Ausführungen, aber man kann sich da vielleicht seinen Teil vorstellen. Der Täter hat dann mit Messerstichen unter anderem und dem Versuch, dem Kind die Pulsadern aufzuschneiden, das offensichtlich vertuschen und das Kind ermorden wollen. Was da zum Tode geführt hat, wurde nie bekannt gemacht. Es kann auch sein, dass die Polizei das zum damaligen Zeitpunkt gar nicht mehr genau nachhalten konnte. Mhm. Aber irgendwas, eine Mischung aus eben diesen Messerstichen, den aufgeschnittenen Pulsadern, vielleicht sogar des Missbrauchs an sich, das wird so eine Mischung gewesen sein.
Ja. Tut mir leid, dass du jetzt hier so durcherzählen musst, aber mir fehlen jetzt gerade einfach die Worte.
Ja, das ist die angemessene und auch irgendwie, wie soll ich sagen, ja, menschliche Reaktion auf diese Thematik. Mhm. Man überprüft nun also bekannte Sexualstraftäter, die nach dem Jahr 1985 auf sich aufmerksam gemacht haben, die in diesem Bereich leben. Ja. Ich weiß nicht, warum man 85 als Stichtag genommen hat, denn hätte man 84 als Stichtag genommen, hätte man den Täter schon deutlich früher erwischt, als man es letzten Endes dann hat. Der war nämlich einschlägig vorbestraft. Wir sprechen hier über jemanden, der zu dem Zeitpunkt, an dem er den Mord an dem kleinen Mädchen begangen hat, sogar eigentlich noch im Gefängnis hätte sitzen müssen, aber aufgrund positiver Sozialprognose und aufgrund einer Sache, die immer besonders gern gesehen wird in deutschen Gefängnissen, der Hinwendung zum Christentum, nämlich früher freigelassen wurde als eigentlich beabsichtigt.
Boah, kaum zu glauben. Und diese Zeitspanne von 11 Jahren ergibt wirklich nicht so richtig. Wir sind 1996 bis 85, da hätte man noch irgendwie auch rund auf 80 runtergehen können oder was auch immer was, ne?
Ja, es wirkt sehr willkürlich. Ich weiß
willkürlich, auch nicht, genau, das passt.
Ich weiß nicht, wie das festgelegt wurde. Irgendeine Logik wird dahinter gesteckt haben, sicherlich. Aber welche genau, kann ich nicht sagen. Als Täter wird sich später herausstellen, ein 44-Jähriger namens Norbert Holtkamp.
Ist das der Echtname?
Ja. Norbert Holtkamp kann man mit Fug und Recht einen Dirnenspross nennen. Das ist ein Mensch, der sein Leben lang immer wieder dadurch aufgefallen ist, dass er die Grenzen von Frauen nicht wirklich respektiert hat. Der war schon häufiger im Gefängnis, auch wegen Sexualdelikten. Und zuletzt hatte er eine Haftstrafe angetreten, eine 14-jährige Haftstrafe, weil er 1984 mit einem Zellenkollegen, den er von einer früheren Haftstrafe kannte, eine 30-jährige Frau in Witten im Ruhrgebiet über Stunden lang missbraucht und vergewaltigt hatte. Die wollten sie dann auch ermorden, um ihre Tat zu vertuschen. Allerdings entging sie wohl durch einen Zufall dem Tod. Das wurde nicht näher ausgeführt in den Zeitungsberichten. Also pures Glück, dass sie das überlebt hat. Holtkamp und sein Komplize wurden also erwischt. 14 Jahre.
Beide 14 Jahre.
Beide 14 Jahre, ja. Das war jetzt 1984. Das heißt, wie gesagt, er hätte bis 98 sitzen müssen. Da hätte El Medina wahrscheinlich noch weiter gelebt. Allerdings hat der Mann sich dann in Haft als absoluter Musterhäftling gegeben. Er hat bei einem Gärtnereibetrieb gearbeitet. Diese Einblicke aus diesem Gärtnereibetrieb, diese täglichen Arbeitsfahrten, diese Wege, die er da zurückgelegt hat, die wird er dann später in seiner Freiheit für seine Verbrechen nutzen, weil er dann Ortskenntnis über einen relativ großen Bereich Nordrhein-Westfalens erlangt hat.
Nein,
ja,
das ist ja ganz, ganz perfide. Wie sieht's aus, weswegen saß er denn vorher im Gefängnis?
Immer wieder wegen solcher sexuellen Übergriffe.
Okay.
Also ein absoluter Wiederholungstäter. Es ist so ein bisschen so eine Grauzone. Man kann da keine genaue Zahl nennen, aber Kriminologen sagen, dass etwa jeder fünfte Sexualstraftäter ein Rückfalltäter sein wird. Das ist eine relativ hohe Quote. Ne? Das sind 20%. Das hat natürlich auch damit zu tun, ja, dass es eben keine Leute sind, die aufgrund von einer Notlage eben zu einem Verbrechen getrieben werden, sondern einfach durch einen inneren Trieb, dem sie dann einfach nachgeben. Das ist natürlich viel schwerer auszumerzen als so eine Notlagensituation, die dich vielleicht zum Mörder werden lässt, zum Dieb werden lässt, was weiß ich.
Ja, aber jetzt war ja El Medina 6 Jahre alt und sein letztes Opfer 30. Es ist ja schon ein Unterschied.
Ja, Holtkamp hatte offensichtlich keine große Vorlieben gehabt oder kein Muster. Dazu kommen wir später noch. Mhm. Wir haben auch schon darüber gesprochen im Podcast selber, dass Kriminologen nachweisen konnten, dass Menschen, die Kinder missbrauchen und auch ermorden, häufig nicht unbedingt pädophile Neigung haben, sondern dass es eher um dieses Machtgefälle geht, um die absolute Macht, die sie ausüben können. Und das würde auch zu den Opfern von Holtkamp passen. Also auch dieses mit einem Komplizen zusammen so eine Frau über Stunden lang irgendwie quälen und missbrauchen, das ist ja auch so eine absolute Dominanzgeschichte. Und wir kommen dazu, was er sich sonst noch so hat einfallen lassen.
Was läuft da falsch mit den Leuten? Ich kann es nicht verstehen. Nicht mal ansatzweise. Ich will es nicht mal nachvollziehen.
Ja, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Es ist nicht nachzuvollziehen für jemanden, der eine in Anführungsstrichen normale Sexualität lebt.
Das hat ja mit Sexualität nichts zu tun. Das ist ja einfach nur, wie du schon gesagt hast, dieser Trieb, Macht auszunutzen und irgendwie Gewalt anzutun. Und das verstehe ich einfach nicht.
Ja, aber das hat ja oft dann auch so eine sexuelle Komponente. Und das sind dann tatsächlich oft Menschen, die unter normalen Umständen vielleicht sogar impotent sind. Das hat man auch immer wieder.
Ach so, okay, dass es sonst nicht funktioniert sozusagen.
Genau, die unter normalen, in Anführungsstrichen, romantischen oder Konsenssituationen gar nicht in der Lage sind, mit einer Frau oder einer Partner, Partnerin, was auch immer, zu schlafen. Sondern die wirklich diese Brutalität und diese Kontrolle brauchen, um erregt zu werden. Also es ist irgendeine Form, irgendeine sexuelle Störung natürlich auf jeden Fall. Ich unterstelle das jetzt hier auch. Das ist natürlich eingedenk der Zeit dann auch nie so genau untersucht worden. Ist auch nie so genau untersucht worden, weil Holtkamp sich das feige Schwein, das er ist, quasi kennzeichnend dann mit Suizid auch der Rechenschaft entzogen hat. Also man kann da auch gar keine Evaluation dann vornehmen, psychiatrischer Seite, weil er eben nach Anklageerhebung sich das Leben genommen hat.
Also in Gefangenschaft.
In Gefangenschaft. Er hat sich relativ kurz nach Anklageerhebung eben mit seinem Bettlaken erhängt.
Okay.
Und so kann man ihm eben 4 Verbrechen mit absoluter Sicherheit zusprechen. Wir werden aber auch sehen, dass es da noch den ein oder anderen Mord gibt, ebenfalls an Kindern, Sexualmorde, die wahrscheinlich auf sein Konto gehen.
Ja, und jetzt sind wir mal wieder bei diesem letzten Fitzelchen Macht. Hätte er sich dem Ganzen nicht durch Suizid entzogen, wären möglicherweise so ein paar Ungewissheiten noch aufgedeckt worden.
Ja, und die ein oder andere Familie hätte ja Klarheit über das Schicksal ihrer Kinder gehabt. Hm. Ich kann das vorausschicken, die Familie von El Medina wird leider an dieser Tat zerbrechen, der Vater in Depressionen verfallen und die Familie zerbricht. Es gibt einen Bruder, der ja aufgrund seines kindlichen Traumas auch straffällig geworden ist und das dann wohl mittlerweile mit Musik kanalisiert und dafür sich einen Weg gefunden hat, damit umzugehen. Mhm. Dem ich an dieser Stelle, falls er das irgendwie hören sollte, alles Gute wünschen möchte und aus tiefstem Herzen meinen Respekt dafür aussprechen, dass er dafür sich ein Ventil gefunden hat, mit so einer Situation umzugehen. Das hätte wahrscheinlich nicht jeder geschafft.
Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. Ich meine, wir beide sind ja sehr interessiert an Musik und immer wieder, wenn man solche Geschichten hört, wie es Menschen schaffen durch Kunst oder Musik, Traumata zu verarbeiten oder sich irgendwie anders auszudrücken, seine vielleicht auch negative Energie anders Herr zu werden auf dieser künstlerischen Art und Weise, finde ich auch, da kann man nur den Hut ziehen.
Ja, Schmerz erzeugt häufig große Kunst, ne? Das ist tatsächlich so.
Wie alt war er denn damals?
Das weiß ich nicht. Es gibt, wie gesagt, aufgrund der Zeitspanne, die vergangen ist, seitdem, da gab es nicht so umfassende Berichterstattung. Also da sind dann so Sachen wie Klarname des Täters, also Datenschutz hat damals noch nicht so eine Rolle gespielt. Aber so diese Informationsbreite an sich, die ist natürlich heute ganz anders als zu dieser Zeit. Ne? Da muss man sich mit einigen Versatzstücken zufrieden geben und kann dann so aus verschiedenen Zeitungsartikeln so ein bisschen den Ablauf konstruieren. Aber viele Informationen bleiben einfach im Nebel.
Ja gut, das kann ich gut verstehen. Ja, es wäre einfach mal interessant gewesen, in welchem Alter das Ganze mitbekommen hat, aber spielt ja jetzt erstmal für den Fall auch keine große Rolle.
Spielt tatsächlich keine Rolle, nein. In Haft, wie gesagt, hat Holtkamp sich dann einfach ja wie ein total guter Häftling geführt. Das stand so in totalem Kontrast zu seinen bisherigen Taten. Da hatte ihm das Gericht ein Maß an Brutalität und Menschenverachtung attestiert, wie es nur ganz selten bei Straftaten zutage tritt. Und das werden wir auch im Laufe der Zeit dann noch sehen. Er hatte dann, wie gesagt, die Möglichkeit, arbeiten zu gehen bei einem Gärtnereibetrieb, und es gab damals offensichtlich so eine Initiative von einer freikirchlichen Gemeinde hier in Siegen, wo so ein bisschen ja auf Häftlinge eingewirkt werden sollte, ihnen das Wort Gottes näher zu bringen, auch im Hinblick auf Resozialisierung. Und im Zuge dessen hat sich dann Holtkamp eben der freikirchlichen Gemeinde Siegen irgendwie so ein bisschen angenähert und da dann auch eine Frau, die, ja, ich weiß nicht, ihn halt häufiger besucht hat, die zu dieser Kirche gehörte, gefunden und die dann auch geheiratet in Haft. Deren Namen werde ich nicht nennen, die wird höchstwahrscheinlich noch leben heutzutage, und das wäre dann vielleicht ein bisschen, ja, das ist doof. Mhm. Jedenfalls diese Hinwendung zum Christentum, diese allgemein mustergültige Führung und natürlich auch diese Ehe, die bescheren ihm dann eine frühzeitige Haftentlassung 3 Jahre, bevor seine Haft eigentlich abläuft.
Jetzt, also 1995 kommt er raus.
Genau, Ende 95, ja. Er zieht dann zu seiner Frau in die Fludersbach und hat dann wahrscheinlich El Medina irgendwie als Zufallsopfer, oder vielleicht hat er sie auch schon vorher auf dem Schirm gehabt, aber aufgrund der räumlichen Nähe ist es gut möglich, dass er sie häufiger gesehen hat, dass er sie vielleicht auch kannte, dass er da schon das Vertrauen irgendwie gewonnen hat.
Ne? Und vielleicht auch sein Opfer ausgespäht hat. Ne? Also er wird ja vielleicht auch, ihm wird vielleicht bewusst gewesen sein oder wird beobachtet haben, dass El Medina immer dort alleine herging.
Richtig.
Und insofern auch leicht anzugreifen war für ihn.
Ja, natürlich. Also so Flüchtlingskinder sind natürlich auch besonders vulnerabel. Die haben hier in der Regel kein Unterstützernetzwerk. Ne? Die kennen dann vielleicht ein paar Kinder aus dem Kindergarten. Aber je nachdem, wie gut die Eltern integriert sind und wenn sie noch in diesen Unterkünften wohnen, dann sind sie eben in die Aufnahmegesellschaft häufig nicht besonders gut integriert. Dann gibt's da halt einfach irgendwie kein Netzwerk, keine Vernetzung, wo man aufeinander aufpasst. Ne? Das sind einfach besonders angreifbare Wesen, diese Kinder.
Na klar, ich meine, das ist ja auch ein ewig langer Prozess, bis man überhaupt irgendwo etabliert ist, wenn man irgendwo neu ist. Dann wird die Sprache auch eine Rolle gespielt haben. Du hast ja eben den Jugoslawienkrieg erwähnt, so Mitte der 90er Jahre. Es kann also sein, dass sie nur ganz kurze Zeit in Deutschland war, vielleicht zu dem Zeitpunkt, und dementsprechend auch der Sprache nicht mächtig war.
Ja, das weiß ich nicht genau, da will ich jetzt nicht spekulieren, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Mhm. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er das Kind da schon vom Sehen kannte, ob es ein totaler Zufall war, dass sie an diesem Tag dann ihm ins Netz gegangen ist. Aber irgendwie hat er es auf jeden Fall geschafft, sie so zu entführen und festzuhalten, dass das nicht aufgefallen ist. Und ja, sie dann eben in diesem Waldstück abgelegt. Damit endet allerdings sein Rückfall ins Verbrechenleben nicht. Also das ist jetzt quasi, da ist er wieder auf den Geschmack gekommen. Am 26.05.96, also 3 Monate nach der Tat, kommt es erneut zu einem Sexualverbrechen. Auf dem Fischbacher Berg vergewaltigt er eine 54-jährige Frau, die stark sehbehindert ist. Also auch da wieder so ein bisschen, ja, ein sehr, sehr vulnerables Opfer. Das spielt dann auch wieder in diese Machtthematik, die ich eben angesprochen und vermutet habe. Er sprach das Opfer offensichtlich an, fragte, wie sie heiße, wie alt sie wäre, und hat sie dann relativ schnell irgendwie, ist über sie hergefallen, hat sie in so ein Gebüsch gezerrt, so einen Abhang runter, und das Opfer wollte Zeit schinden, fragte nach einer Zigarette, bekam dann auch eine Zigarette und wollte ihm dann quasi während des Rauchens dieser Zigarette die Tat ausreden. Mhm. Das gelang aber nicht. Also er hat sie dann da quasi an Ort und Stelle vergewaltigt auf so einem bewachsenen Hügel da im Fischbacher Berg, wollte auch sie offensichtlich töten, wirkte damit ein Messer auf sie ein, das lief dann auch am Tatort zurück und floh dann aber unverrichteter Dinge.
Er hat also zugestochen, wenn du sagst, er wirkte mit einem Messer auf sie ein?
Genau, ja.
Okay.
Das ist, wahrscheinlich auch pures Glück, dass diese Frau überlebt hat. Ne? Mhm. Also ich meine, er war ja vollkommen überlegen. In einigen Artikeln stand, sie sei halb blind, also wahrscheinlich wirklich auch so, ja nicht ganz so krass wie im Fall Bruno Kappi, aber so, dass sie wahrscheinlich auch nur so Farben und Schemen wahrgenommen hat.
Das ist ja, was die Grausamkeit betrifft, ein komplett ähnliches Kaliber.
Genau, ja. Wie gesagt, Holtkamp ist vollkommen durchs Raster gefallen, denn man suchte nach Sexualstraftätern ab 85, auch im Bereich irgendwie Fludersbach-Winchenbach. Man hat dann auch mit Bewährungshelfern gesprochen. Aber dadurch, dass er eben ein Jahr früher das letzte Mal richtig krass straffällig geworden ist und diese Haftstrafe angetreten ist, hat man ihn dann so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Auch keiner der Bewährungshelfer, die da irgendwie involviert waren, mit denen man gesprochen hat, ist dann irgendwie auf die Idee gekommen, ey, es gibt da noch einen, der ist irgendwie ein Jahr früher dran gewesen, der ist aber sehr brutal, das würde passen. Also es ist so, ja, konstant Glück für ihn tatsächlich, dass er da so unterm Radar geflogen ist in diesen Ermittlungen. Die dann auch im Fall El Medina natürlich so in Richtung gehen, vielleicht irgendwie Eltern von Freunden, vielleicht doch irgendwas Familieninternes tatsächlich.
Man guckt erstmal im nahen Umfeld. Ne?
Genau, Nahbereich wird gecheckt, aber man hat im Endeffekt nichts zum Anfassen und man verbringt natürlich jetzt auch diese Taten, El Medina und auch diese Vergewaltigung auf dem Fischbacher Berg, so gar nicht miteinander überein.
Ne? Weil es ja auch zwei verschiedene Opfer sind. Ne? Also einfach die Altersklasse ist doch unterschiedlich und man denkt ja bei einem Kind automatisch an Pädophilie.
Genau, ja genau. Und ich glaube auch damals hat man wirklich automatisch daran gedacht, ich weiß gar nicht, ob dieses Wissen damals schon vorhanden war, kriminologisch, dass es eben nicht unbedingt ein pädophiler Täter sein muss, der ein Kind missbraucht. Ich glaube damals hat man wirklich noch in diesem Muster gedacht, ja, Übergriff auf ein Kind, definitiv pädophiler Täter.
Ja.
Die Ermittlungen im Fall El Medina laufen also, auch parallel dazu wird wegen dieses Übergriffs am Fischbacher Berg ermittelt, doch Holtkamp kommt nicht zur Ruhe. Am 9.6.1996 lockt er zwei 12-jährige Radfahrerinnen in der Nähe von Ennepetal in sein Auto, bedroht sie mit einem Messer, entführt sie, fährt sie zu einem Waldstück relativ ziellos, kannte sich da wie gesagt so grob aus durch seine Tätigkeiten im Gartenbetrieb und ja, beschloss dann offensichtlich während dieser ziellosen Fahrt, sich irgendein Waldstück anzufahren. Beide, wie schon diese Frau in Witten mit seinem Kameraden zusammen, über mehrere Stunden sich gefügig zu machen und setzt sie also auch einer Marathon des Missbrauchs quasi aus.
Das heißt, er führt es mit beiden durch, zwei 12-Jährige und klar, also wenn ein erwachsener Mann mit der körperlichen Präsenz und sowas dasteht und mit der Gewaltbereitschaft verstehe ich, dass es beängstigend ist. Hier hätte ich aber die Vermutung gehabt, dass vielleicht eine zumindest irgendwie fliehen könnte oder wie auch immer, dass sie sich wehren könnten als 12-Jährige.
Na, er fesselt sie wohl und schließt dann immer eine im Auto ein und nimmt die andere mit quasi vom Auto weg, führt die quasi getrennt voneinander vom Auto weg und würgt beide bis zur Bewusstlosigkeit, stößt sie auf den Boden, schlägt und tritt sie, würgt immer wieder, tritt auch auf Hals und Gesicht ein, vergewaltigt beide und führt ihnen Stöcke in die Vagina ein. Also da kann man dann auch, da wird dann auch etwas mehr beschrieben, was er gemacht hat und da kann man dann auch wieder die Überleitung zu El Medina schlagen und sagen, die Polizei hat von besonders grausamem Missbrauch gesprochen. Und wenn man jetzt hört, wie er mit diesen Frauen umgeht, jungen Frauen und auch der Frau am Fischbacher Berg, dann kann man, denke ich, so ein bisschen den Bogen schlagen, was da so im Einzelnen passiert ist.
Leider, ja.
Im Laufe dieser Zeit, dieser Stunden, die er da verbringt mit den beiden Mädchen, wächst in ihm dann auch die Erkenntnis, dass er beide töten muss, dass die eben nicht halb blind sind wie dieses Opfer am Fischbacher Berg, sondern dass sie ihn erkennen könnten. Das misslingt aber in beiden Fällen. Also er verletzt sie mit dem Messer, er würgt sie auch bis zur Bewusstlosigkeit, aber Gott sei Dank nicht darüber hinaus. Wahrscheinlich dachte er, sie wären tot. Mhm. Beide überleben diesen Angriff allerdings verletzt, natürlich auch seelisch verletzt und gezeichnet, aber eben überlebend. Mhm. Beide können sich das Auto und auch das Nummernschild merken und so wird Holtkamp dann schon am nächsten Tag verhaftet und aufgrund der Akteneinsicht in seine bisherigen Verbrechen wird dann überlegt, könnte der vielleicht für den Fall El Medina in Verbindung kommen, eventuell auch für diese Fischbacher Berggeschichte und so. Ja, gibt es eine DNA-Analyse, es gibt Analysen seiner Fahrzeuge, die er benutzen konnte, eben im Hinblick auf irgendwelche Hautschüppchen, die da liegen geblieben sind, vielleicht Fasern, die an den Opfern zurückgeblieben sind und so kann er eben für diese vier Verbrechen die beiden 12-Jährigen, die Dame am Fischbacher Berg und eben El Medina absolut dingfest gemacht werden.
Zum Glück.
Ja, er wird inhaftiert, es wird relativ schnell Anklage erhoben, aber das erlebt er nicht mehr, denn im Juli nimmt er sich, wie schon gesagt, das Leben, indem er sich mit einem Bettlaken erhängt und dann eben sich der Strafe entzieht, aber eben auch weitere Geheimnisse mit ins Grab nimmt. Denn es gibt, wie auch schon angedeutet, Fälle in Nordrhein-Westfalen, für die er durchaus in Frage kommt.
Was gehört denn zum Einzugsgebiet seiner Gärtnereitätigkeit? Kann man das grob sagen? Oder anders gefragt, wo saß er überhaupt im Gefängnis?
Er war in Verl und dann im Siegen halt im Gefängnis, sodass er relativ große Teile vom Nordrhein-Westfalen tatsächlich kennengelernt hat. Ja. Mhm. Also da kann man auch nicht so hundertprozentig genau sagen, was er dann nach der Haft vielleicht noch erschlossen hat, ne, oder was er vielleicht vorher auch schon kannte. Er war ja Nordrhein-Westfale, wie gesagt, sein Verbrechen, das ihn ins Gefängnis geführt hatte, in Witten, also im Ruhrgebiet. So dass man da halt auch nicht weiß, okay, was hat er vielleicht vorher schon gekannt.
Na gut, er kannte sich so ein bisschen aus, aber nochmal zu diesem Modell Gärtnereitätigkeiten während der Inhaftierung, ist das normal? Sind das dann irgendwie ansässige Galabauer, die dann sowas ermöglichen, oder ist das so ein reines, so eine Gefangeneninitiative?
Nee, das ist relativ normal, dass irgendwelche Unternehmen natürlich auf freiwilliger Basis, ich denke, die werden da wahrscheinlich auch monetär so ein bisschen entlohnt für, dass die dann aber im Zuge der Resozialisierung Straftätern die Chance geben, bei ihnen zu arbeiten. Vielleicht dann auch mit der Chance auf Übernahme, wenn sie wieder rauskommen. Es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, im Gefängnis Ausbildungen zu machen.
Ja, also, ich weiß.
Wie gesagt, kann ich da nur meinen Vater als Beispiel nennen, der ja im Gefängnis dann auch die Möglichkeit hatte, als Maschinenbaustudent eigentlich dann eine Ausbildung zum Maschinenschlosser zu machen. Und der hat in der Nähe von Karlsruhe gesessen und der hat dann auch ganz normal am Arbeitsalltag von irgendeiner Firma teilgenommen, die dann da in der Nähe war, in Bruchsal. Und so wird es hier auch gewesen sein. Das ja geht natürlich damit einher, dass du dich gut führst. Ne? Also das ist jetzt nicht für jedermann offen, aber das wird natürlich gerne gesehen, weil das natürlich deine Chance auf einen erfolgreichen Start im Leben nach der Haft einfach deutlich erhöht. Ne?
Ja, und jetzt weiß ich nicht, ob die Unternehmer über die Straftaten Bescheid wissen, nur könnte ich mir zumindest vorstellen, ja okay, dass so ein inhaftierter Vergewaltiger erstmal nicht so die erste Wahl darstellt. Insofern hat dort irgendein Arbeitgeber da draußen diesem Norbert eine Chance gegeben und einfach mal gehofft und geglaubt, dass er es schafft, sich zu resozialisieren. Und das finde ich halt, ist da bei dieser ganzen Geschichte, die erzählt wird, die irgendwie nochmal so eine negative Side-Story im Prinzip, dass da das Vertrauen auch massiv missbraucht wurde.
Ja, dieser Gartenbaubetrieb wird sich wahrscheinlich in Zukunft dreimal überlegen, ob der nochmal jemanden nimmt. Ne?
Genau.
Also ich weiß nicht, ob die en Detail darüber informiert sind, was für Leute sie da bekommen. Aber ich denke schon. Also es ist ja für dich als Arbeitgeber und vielleicht auch für das Einsatzgebiet letzten Endes auch relativ relevant. So, ne, was bekommst du für Leute? So, womit musst du vielleicht rechnen? Worauf musst du achten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann nur gesagt wird, keine Ahnung, der hat eine Körperverletzung begangen, was er ja hat, eine schwere, ne? Sondern ich denke schon, dass da auch über die sexuelle Komponente aufgeklärt wurde. Hm. Kann ich aber, wie gesagt, nicht hundertprozentig sagen.
Okay.
Fest steht jedenfalls, dass er zwischen August 94 und Mai 95 da in diesem Betrieb bei Werl gearbeitet hat. Galabau und auch Schreinerei und dadurch eben immer wieder Außendiensttätigkeiten und sehr viel in NRW insgesamt unterwegs war. Ja. Verbrechen, für die er möglicherweise in Betracht kommt, sind der Mord an der 11-jährigen Claudia Ruf, die im Mai 1996 auf einem Feldweg bei Euskirchen gefunden wurde. Das Mädchen war vergewaltigt und erwürgt worden, ebenfalls auch mit einem Messer bearbeitet und auch auf eine grausame Art und Weise vergewaltigt. Und das passt eben zu ihm. Er war zu dieser Zeit aktiv. Die Polizei unterstellt dem Täter Ortskenntnis aufgrund des Ablageortes, das war mal wieder so einer dieser Orte, wo man dann sagt in Dokumentationen, den findet man als Außenstehender nicht so einfach. Hm. Aber Holtkamp kannte die Gegend nachweislich. Der war im Zuge dieser Arbeitsmaßnahme an den Renovierungsarbeiten des Amtsgerichts Euskirchen beteiligt. Also der war in dieser Gegend häufiger unterwegs. Hm. darüber hinaus, ja, wie gesagt, passt das so vollkommen in sein Schema, ne? Auch die 8-jährige Deborah Sassen, ein Mädchen, das bis heute vermisst wird, verschwand am 13.02.96 auf dem Heimweg aus der Schule in Düsseldorf, also unmittelbar quasi nach der Auffindung von El Medina. Und da beobachteten Zeugen eine verdächtige, ein verdächtiges beiges Auto. Und Holtkamp fuhr zu dieser Zeit nicht nur einen weißen Volvo, sondern hatte auch Zugang zu anderen Fahrzeugen, darunter ein beiger Volvo, würde okay. Also auch wieder passen. Und auch da muss man sagen, ja, kleines Mädchen auf dem Schulweg, das verschwindet, ne? Das ist, das wäre so sein Modus operandi. Und dazu, Düsseldorf ist nicht weit vom Ruhrgebiet, wo er ja offensichtlich herkam. Ne?
Das ja, ist, genau. Also hier gibt es auf jeden Fall deutliche Parallelen.
Ja, auf jeden Fall. Auch bei Claudia Ruf, diesem 11-jährigen Mädchen, von dem ich gerade vorher gesprochen habe, da war es ähnlich. Da sahen Zeugen in der Nähe des Elternhauses des Mädchens in den Tagen, bevor sie verschwunden ist, immer wieder einen hellen Personenwagen. Also die haben keine genaue Farbe. Das könnte
also auch wieder beige gewesen sein.
Genau. Ja, die meisten haben gesagt, dass er eher so in die graue Richtung ging. Und eins der Autos, wie gesagt, Holtkamp hatte Zugang zu diversen Autos, war ein silberner Volvo. Okay. Den könnte man als grau wahrnehmen und wie gesagt, die Gegend kannte ja eben durch diese Renovierungsarbeiten in diesem Amtsgericht so, dass man ja eigentlich oder ich davon ausgehe, dass diese zwei Taten wahrscheinlich auch mit ihm im Zusammenhang stehen. Ne?
Ja. Also es handelt sich um diese zwei Taten, die mit ihm im Zusammenhang stehen könnten oder gibt es noch weitere?
Nee, das sind jetzt erstmal die zwei prägnantesten. Es gibt natürlich immer noch viele andere ungeklärte Taten, dann muss man natürlich auch immer noch mit einberechnen, dass es vielleicht irgendwie sexuelle Übergriffe gab auf erwachsene Opfer, die einfach dann nicht den Weg zur Polizei gesucht haben, aufgrund von vermeintlicher Scham oder was auch immer, ne? Aber der war schon recht aktiv in dieser kurzen Zeit nach seiner Haftentlassung, das muss man sagen. Also allein diese vier Taten, derer er dann letzten Endes überführt wurde, das ist ja schon massiv in so einer kurzen Zeit. Und diese beiden toten Kinder, die eben, oder zumindest verschwundenen Kinder, die da einfach genau in dieses Raster passen. Da denke ich, wäre man gut beraten, auch mal genauer hinzugucken, aber gegen Tote wird ja auch nicht ermittelt.
Ja, ja.
Das hatten wir ja schon.
Also interessanterweise finde ich, ist es ja so, dass er nach Beendigung dieses Jobs als Gärtner im Prinzip damit angefangen hat, diese Taten zu verüben. Das ist, also hatte sich schon noch ein bisschen Zeit genommen, oder anders gesagt, entweder es war so, dass er dann sich darauf vorbereitet hat oder eine Auszeit genommen hat oder versucht hat, sich zurückhalten, seine Triebe einzudämmen. Oder aber vielleicht möglicherweise gab es doch vorher schon irgendwelche Taten, die jetzt quasi noch total unbekannt sind oder die man jetzt irgendwie nicht mit ihm verbinden würde.
Ja, dieser Gärtner-Schrägstrich-Schreiner-Job, der fand ja noch im Gefängnis statt. Ich weiß nicht, inwieweit er sich da frei bewegen konnte, so dass ihm da vielleicht auch Verbrechen möglich gewesen wären. Oft ist es so, dass die Leute dann ja schon so einen Vertrauensarbeiter an die Seite gestellt bekommen, der so ein bisschen aufpasst, was die machen. Oft ist es aber auch so, wenn die sich so ein bisschen Vertrauen erarbeitet haben, dass die wirklich komplett frei agieren, dass man denen halt auch ein Auto gibt und denen sagt, ja, hol mal die und die Sachen oder so, ne? Also, es kann schon sein, dass der da auch die Möglichkeit hatte, Verbrechen zu begehen. Der hat diesen Job dann ja beendet, tatsächlich, weil er dann von dieser JVA Werl nach Siegen verlegt wurde oder beziehungsweise hierhin und dann eben da seine Frau kennengelernt hat und dann eine gute Sozialprognose. Ne? Wie gesagt, er hat geheiratet, der ist ein gläubiger Christ jetzt, der nähert sich da der freien Kirchengemeinde an. Ja, und was er dann draußen draus gemacht hat, haben wir ja gesehen. Ne? Für wie viele Taten er vielleicht noch in Frage kommt, weiß man halt auch nicht. Das ist damals auch ein großes Tabuthema gewesen, in den 90ern immer noch. Die Gesellschaft war da zwar allgemein in so einem Öffnungsprozess, man hat so die brüden Vorjahre hinter sich gelassen glaube ich, auch eher angefangen, über solche Thematiken zu sprechen, solche Probleme anzusprechen.
Ja.
Aber eben bei weitem noch nicht in so einem Umfang, wie das wahrscheinlich heute möglich wäre, ne? wo auch Grenzen einfach sehr, sehr trennscharf definiert sind. Ne? Also wo wir wirklich jetzt dann auch nicht davor zurückschrecken, Übergriffe auch als Übergriffe zu benennen, wo man vor 30 Jahren vielleicht noch gesagt hätte, ach, stell dich nicht so an, das war doch nett gemeint, so, weißt du, so. Also nicht meine Meinung, aber du weißt, wie sowas dann damals.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja, also die Gesellschaft ist zum Glück empathischer und auch sensibler geworden für solche Themen und das ist Gott sei Dank so, dass sich Frauen halt sowas nicht mehr gefallen lassen müssen, also auch nicht mehr diese Kleinigkeiten. Man kann das offen thematisieren und als das benennen, was es ist, nämlich Übergrifflichkeit.
Ja, genau. Und man kann das jetzt wirklich sehr, sehr klar benennen, dass auch irgendwie das Ungewollte an den Hintern gefasst werden eben kein Kompliment darstellt, sondern einfach ein verdammter Tabubruch, Regelbruch, Übertreten der eigenen Grenzen ist. Ne?
So sieht's aus.
Und im Zuge dessen, glaube ich, ist man heute auch selbstbewusster, eben ja Übergriffe anzuzeigen, eben auch, weil aus den Köpfen hoffentlich weitestgehend verschwunden ist, dass man sich als Opfer mitschuldig fühlen muss. Das war zur damaligen Zeit, glaube ich, noch sehr viel ausgeprägter. Auch diese Fragestellung, habe ich vielleicht irgendwas getan, um den Täter zu provozieren? Es gibt da, habe ich neulich noch den Gerichtsreporter-Podcast gehört mit dem großartigen Stefan Wette, der letztes Jahr leider verstorben ist, der lange Jahre Gerichtsreporter war und für die WAZ geschrieben hat und auch einen Podcast betrieben hat, in dem er über Fälle gesprochen hat, die er quasi begleitet hat als Gerichtsreporter. Und da unter anderem auch von einem Fall aus den 90er Jahren sprach, wo es eine Vergewaltigung gab und wo der Richter dann noch quasi der dem Opfer vorgeworfen hat, sie hätte durch ihre Kleidung ja durchaus diesen Übergriff provoziert. Und das ist noch gar nicht so lange her, aber war in den Köpfen noch so verankert, ne? Die Frau hat gefälligst durch möglichst unauffällige Kleidung den möglichen Täter abzuwehren und nicht irgendwie, wir müssen darauf achten, dass unsere Söhne die Grenzen akzeptieren, sondern die Frau hat gefälligst irgendwie in Sack und Asche zu gehen, dass niemand geil auf sie wird. Ne?
Ja, ein leider gängiges Phänomen, über das wir immer wieder hier diskutieren und womit wir immer wieder erschrockenerweise konfrontiert werden. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, dass El Medina 6 Jahre alt war. Also Gott sei Dank ist zumindest auch, was das betrifft in dieser Zeit, sowas nicht jetzt irgendwie nochmal Kriterium gewesen.
Nee, also El Medina, selbst mit der noch so mittelalterlichsten Brille, wird mit Sicherheit nichts getan haben, um das zu provozieren.
So.
Das war einfach ein armes, verletzliches Kind, das das Pech hatte, einem, ich wollte Raubtier sagen, aber Raubtier klingt fast schon irgendwie edel und wie soll ich sagen, Respekt einflößend, und genau das ist dieser Täter ja eigentlich nicht. Das ist eine ekelhaft opportunistische Kanalratte von einem Menschen, die dieses Kind einfach da zur falschen Zeit am falschen Ort angetroffen hat und seine niedersten Instinkte ausgelebt hat. Und er ist tot, er hat quasi sein Leben für ihr Leben gelassen, aber es ist natürlich viel zu wenig auch an Strafe. Wir müssen dazu sagen, das deutsche Strafrecht oder die deutsche Gefängniskultur beinhaltet ja diesen Strafgedanken gar nicht, sondern in erster Linie wirklich den Resozialisierungsgedanken. Strafgedanke kommt tatsächlich hier eigentlich noch nicht mal an zweiter, dritter, vierter Stelle, sondern spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber für mich als Gerechtigkeitsfanatiker spielt das schon eine Rolle. Ich freue mich schon, wenn Menschen dann auch wirklich eine Strafe für das bekommen, was sie getan haben. Und ich hätte ihm eher tägliche Konfrontation mit dieser Tat und verprügelt werden durch irgendwelche Mitgefangenen gewünscht, als sich so feige, sang- und klanglos dieser Sache zu entziehen.
Ich schließe mich auch an, dass ich ihm so ein hartes Strafmaß wohl eher gegönnt hätte. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, diese Menschenverachtung, die sich hier widerspiegelt in diesen verschiedenen Taten seinerseits, drückt sich natürlich auch darin aus, dass er sich selbst verachtet hat, um sich das Leben zu nehmen. Offensichtlich war ihm sein eigenes Leben auch egal. Sonst hätte er es nicht einfach so abrupt, so strategisch vielleicht auch beendet.
Ich denke, das war eine komplett kalte und logische Entscheidung. Der wusste aufgrund der Taten, die jetzt im Raum stehen, das sind 4 Taten, 4-mal schwerer sexueller Missbrauch, 3-mal versuchter Mord, 1-mal erfolgter Mord, dann sein Vorstrafenkatalog. Ich glaube, der wusste einfach, dass er nie wieder das Licht der Freiheit erblicken wird. Also der wäre auf jeden Fall sicherheitsverwahrt worden und wollte einfach nicht. Der war 44, der wusste, keine Ahnung, der wird 30, 40 Jahre im Gefängnis sitzen und wollte das einfach nicht. Ich glaube nicht, dass er sich selber gehasst hat oder dass irgendeine Form von Reue oder sich selbst richten war, sondern einfach pragmatisches diesem Schicksal entgehen wollen.
Das auf alle Fälle. Reue spielte hier, glaube ich, auch wirklich überhaupt gar keine Rolle, sondern viel eher eine Gleichgültigkeit gegenüber dem eigenen Leben. So meinte ich das jetzt. Und das würdest du ja, wenn du nicht irgendwie eine gewisse Verachtung auch hättest, nicht haben. Es kostet ja nun doch noch eine Überwindung, sich selbst umzubringen.
Ja, das stimmt. Vielleicht hat auch da eine Rolle gespielt, dass er diesen öffentlichen Gesichtsverlust nicht erleben wollte. Also sein Name war bekannt, der ist jetzt durch die Medien gegangen. Und im Zuge von öffentlichen Gerichtsverhandlungen, vielleicht wollte er einfach, keine Ahnung, aufgrund von irgendwelchen narzisstischen Selbstbildern oder so, dieser Brandmarkung entgehen. Ich weiß nicht, ich kann nicht in seinen Kopf gucken. Es ist auf jeden Fall äußerst schade, dass er die Möglichkeit hatte, sich das Leben zu nehmen. Und wie gesagt, dann auch in den beiden letzten Mordfällen, die ich genannt habe, da eben diese Antwort aussteht, ob er denn damit was zu tun hatte oder nicht.
Ich finde, wenn man sowas hört, kann man also nur schlecht irgendwas bewerten hinsichtlich des Strafmaßes, das eventuell hätte auf ihn zukommen können oder wie auch immer was. Ich finde, man kommt hier nicht mit irgendeinem Fazit raus, man kommt hier nicht mit irgendeiner Lehre raus oder irgendeiner Moralpredigt, die man jetzt irgendwie halten könnte oder einem Aufruf, bitte meldet euch an irgendwelche Stellen. Natürlich kann man das machen und sollte man natürlich auch machen, lieber über seine Bedürfnisse reden und so weiter und so fort, um irgendwie therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können. Aber hier ist es doch ganz klar auch so, dass dieses Ausmaß der Gewalttätigkeit, der Gewaltbereitschaft und auch der Offenheit, diese Gewalt auch auszuüben, ist derartig erschreckend, so dass ich mich auch wirklich fragen muss, auch verbunden mit diesem Kalkül, dieser Strategie, so ein falsches Spiel in Haft zu betreiben und auch danach, um dann halt wirklich dann wieder Taten verüben zu können, inwiefern bei Menschen, die das so tief in sich tragen, überhaupt eine Resozialisierung stattfinden kann, so sehr ich ja eigentlich ein Befürworter davon bin.
Also ich würde hier schon mit einem Aufruf dann auch schließen wollen, und zwar dem, dass man auch in anonymen Städten vielleicht einfach ein bisschen auf den anderen aufpassen sollte, so ein bisschen gucken, wenn einem irgendwas nicht ganz koscher ist, vielleicht einfach auch mal einmal zu viel als einmal zu wenig die Polizei rufen oder irgendwie auch einschreiten.
Das auf alle Fälle.
Gut, man weiß nicht, ob er vielleicht im Vorfeld El Medinas Vertrauen gewonnen hat, sodass sie freiwillig mit ihm mitgegangen ist, aber vielleicht gab es Anzeichen, die man hätte sehen können, das weiß ich nicht. Zu deiner Frage, ja, du weißt, ich bin großer Verfechter der Resozialisierung. Ich freue mich, dass unser Gerichtssystem, unser Strafsystem so aufgebaut ist, dass es Menschen zweite und auch dritte Chancen vermitteln soll und das Leben in der Gemeinschaft irgendwie ermöglichen soll. Ja, aber dazu gehört eben, das hatten wir in anderen Fällen auch schon, Frank Gust, der Rhein-Ruhr-Ripper, da habe ich die Feststellung getroffen, dass dazu eben auch die Erkenntnis gehört, dass es Menschen gibt, die in dieses Raster nicht passen und die durchfallen durch dieses Netz und durch dieses Raster. Mhm. Und einen davon haben wir heute kennengelernt.
So sieht's leider aus, Leute. Tja, was bleibt uns da noch zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dass ihr diesen Fall ganz gut wegstecken konntet. Das ist wirklich immer wieder total grausam und maximal entsetzlich, wenn man solche Fälle hört, wenn es irgendwie um Kinder geht. Grundsätzlich ist aber auch alles, was wir hier heute gehört haben, für mich extrem schlimm, weil ich finde, diese zwei ersten Tatorte am Lindenberg oder beziehungsweise in der Flulersbach und auch am Fischbacher Berg, die gehören für mich irgendwie zum erweiterten Stadtzentrum. Die sind so total nah. Und wenn man innerstädtisch unterwegs ist, ist man in wenigen Minuten dort mit dem Fahrzeug. Das finde ich, macht das Ganze noch ein bisschen greifbarer als vielleicht andere Fälle, die wir hatten, als wir zum Beispiel über Siegburg gesprochen haben. Das stellt dann immer so eine gewisse Distanz dar und man hat es dann doch irgendwie, man betrachtet das so aus der Ferne und hier ist es irgendwie wirklich so ganz, ganz, ganz nah und das ist dann doppelt so entsetzlich.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Schwere Kost in der heutigen Folge. Danke, dass du es durchgestanden hast. Danke euch fürs Zuhören. Und ja, in der nächsten Radiofolge werden wir uns dann eines Themas annehmen, das nicht mehr ganz so schwer im Magen liegt. Aber das sind auch Fälle, über die man sprechen muss, wie gesagt, um auch der Opfer zu gedenken und eben nochmal, ja, eben die Wünsche an die Hinterbliebenen loszuwerden. Aus tiefstem Herzen hoffen wir beide, dass alle da irgendwie einen Weg gefunden haben, damit klarzukommen und noch ein gutes Leben zu führen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ciao.